Also die aktuelle Situation ist ganz klar total brutal. Denn du hast bei vielen Websites Minimum Einbruch von 40%.
Wir kommen oft in Firmen rein, sollen Prozesse analysieren und die automatisieren oder verbessern. Und dann geht es eigentlich im zweiten und dritten Satz doch fast immer um Einsparungen. Ne? Können wir Personal wegrationalisieren?
Und ich glaube, dass wir hier echt eine Chance haben, in dem Standort, auch in der Eifel, viel Software zu bauen, die gut ist, die viele Menschen nutzen, die sinnvoll ist, die super stabil ist.
Ja, willkommen im neuen Podcast KI im Unternehmen.
Ich habe heute schon wieder einen Gast, der Fabian Rossbacher. Wir kennen uns über LinkedIn, haben aber gerade festgestellt, dass wir nur fast 10 Minuten auseinandersitzen, zumindest temporär. Er sitzt gerade in Plankenheim, der Eifel, ich in Hillesheim in der Eifel. Ja, willkommen Fabian, schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, ich freue mich dabei zu deinem Eifel-Talk.
Ja, erzähl gern erstmal einen ganz kleinen Abriss von deinem Werdegang. Wir sind ja beide jetzt schon ein klein bisschen älter. Vielleicht konzentrieren wir uns auf die Zeit nach dem Studium, was du seitdem so gemacht hast, dass die Hörer mal einen Eindruck bekommen, wer du bist, was du machst.
Ja, vor allem das Alter interessant. Ne? Ich bin 43 Jahre alt und bin ursprünglich eigentlich Softwareentwickler. Das habe ich gelernt und habe das dann auch studiert als Diplom-Wirtschaftsinformatiker und dann im Grunde genommen Projekte gemacht. Ein bisschen gefreelanced. Eines meiner Projekte zum Beispiel singlebörse.de. Schon vor 9 Jahren jetzt dürfte ich das verkaufen. Habe es 10 Jahre lang betrieben und arbeite aktuell zum Beispiel an solchen Webseiten wie waschmaschine.de. Bin immer so ein bisschen domainmäßig stark unterwegs gewesen. Habe aber auch ganz neue Projekte in der KI mit ganz neuen Domains registriert. Veranstalte noch eine Konferenz in Köln, den SEO Day. Und ja, meine Freizeit gehe ich viel segeln. Also mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe keine Kinder und habe daher sehr viel Zeit.
Haben wir noch eine Gemeinsamkeit? Ich habe auch das Segeln entdeckt. Wir sind vor 12 Jahren nach Leipzig gezogen und habe dann erst auf Binnenseen angefangen zu segeln, so mit der Jolle. Und das hat so viel Spaß gemacht und dann irgendwann dann auch etwas größere Boote. Aber jetzt in der Eifel, muss ich sagen, habe ich es wieder etwas zurückgefahren. Ist halt einfach schwer hier mit Segeln in der Eifel.
Ja, ja. Du musst dann zu meinem See, dem Lieblacher See oder zum Zülpicher See. Ich bin bei beiden. Oder die Ruhrtalsperre ist das, glaube ich. Also es geht schon, aber es sind kleine Tümpel. Es ist jetzt keine Welle und es ist nicht so viel Action, ja.
Ja, ich habe noch einen Freund, der hat ein Boot in Ueckermünde. Da kann ich dann ab und zu mal mitsegeln. Das ist natürlich das Stettiner Haff. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so zwischen Usedom und Festland.
Da nee, das sagt mir gar nicht.
Ist ein relativ großes Binnengewässer, also fast schon wie ein Meer. Man kann keinen Horizont mehr sehen, aber trotzdem auch keine krassen Wellen. Da kann man dann ein bisschen auf die Ostsee raussegeln, Richtung Rügen, wenn man will. Ja, aber deswegen habe ich dich natürlich nicht eingeladen.
Kein Segelpodcast.
Kein Segelpodcast, obwohl das auch schön wäre. Sichtbarkeit im Internet und Thema KI betrifft ja fast alle, die irgendwie was im Netz machen wollen. Vielleicht, oder bevor ich damit starte, würde ich dich eigentlich lieber noch ein bisschen was zu den SEO Days fragen. Das ist ja schon eine Größe in der deutschen SEO-Landschaft. Du hast das jetzt gerade in einem Satz so erzählt. Erzähl gerne ruhig noch ein bisschen mehr über SEO Days. Seit 15 Jahren habe ich gesehen, machst du das schon. Ja, das ist ja schon eine der größten Veranstaltungen in Deutschland, richtig?
Ich habe damals, genau wie jetzt heute auch, so ein bisschen ähnliche Zeit, heute mit KI, damals mich mit SEO beschäftigt, weil ich für meine Websites mehr Traffic haben wollte. Und das war nicht ganz so einfach, weil es gab zwar ein paar Events in der Umgebung, aber ich bin damals wie heute sehr reisefaul. Also ich bin am liebsten hier bei mir in der Eifel oder in Köln und lade immer Leute zu mir ein, als irgendwo hinzufahren. Diese ganze Reiserei, der wird immer sehr müde davon. Deswegen hatte ich die Idee, 2011, machen wir doch eine SEO-Konferenz hier in Köln. Und ja, das hat direkt im ersten Jahr gut geklappt, waren direkt 450 Leute im ersten Jahr. Hab natürlich auch damals ein gutes Netzwerk gehabt, hab Marketing dafür gemacht und das mache ich jetzt in der Tat 15 Jahre. Also das ist nicht tot zu kriegen. Und irgendwie hat mich diese Firma, das ist die SEO Day GmbH, jetzt die letzten 15 Jahre begleitet bei allem anderen, was ich gemacht habe, was ich gekauft habe, verkauft habe, gegründet habe, wieder liquidiert habe. Und diese Firma ist geblieben. Das ist die SEO Day Konferenz. Einmal im Jahr treffen sich da 30 Referenten, die ich auswähle, die was Tolles zum Thema Suchmaschinenoptimierung und Geo zu berichten haben. Ich telefoniere immer im Vorfeld mit denen und suche mir die Spannendsten raus. Es kommen immer so 600, 700 Teilnehmer. Ich miete dann im Kölner Rhein-Energie-Stadion mehrere Räume, sodass man dann in drei Räumen inklusive Messe und so weiter dann da auch mit der hohen Anzahl an Menschen dann tolle Events, also ein tolles Event erleben kann. Das ist im Grunde eine Konferenz. Abends gehen wir dann noch ein bisschen was essen und trinken. Es gibt noch eine Networking-Party mit dem Speaker-Dinner. Und dann ist schon wieder vorbei. Und dann habe ich wieder ein Jahr Ruhe. Und dann geht's hier los.
Sie heißt ja jetzt auch SEO, Geo und AI. Das hat ja bestimmt auch einen bestimmten Grund. Also jeder, der sich mit dem ganzen Thema beschäftigt, weiß, wie stark der Einfluss jetzt von KI ist. Die Zusammenfassung von Google zum Beispiel, die kennt wahrscheinlich jeder. Kannst du mal einen kurzen Abriss drüber geben, wie du das aktuell einschätzt, das ganze SEO-Thema, Geo-Thema im Zusammenhang mit AI? Ich weiß, das ist ein formatfüllendes Thema, aber ich habe auch Leute, die mich immer wieder fragen, was können wir tun, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen? Ich habe das Gefühl, die Sichtbarkeit geht zurück. Sichtbarkeit bei AI-Suchmaschinen ist schwierig. Wie schätzt du das ein, die aktuelle Situation?
Also die aktuelle Situation ist ganz klar total brutal. Denn du hast bei vielen Websites Minimum Einbruch von 40% und bei Websites, die so viel Informationscontent haben, die also sehr viele Informationen, also Menschen beglücken mit ihren Unterseiten, die Fragen beantworten, das ist auf nahezu Null gegangen, ne? Weil du natürlich jetzt mit einem GPT, mit dem Gemini, auch mit den AI Overviews diese Fragen als Suchmaschine vorher schon coverst. Und gar nicht mehr auf die Seite desjenigen schicken muss, sodass der da dann die Chance hat mit ein bisschen Banner und so weiter, also ein bisschen ist untertrieben, also Millionen, ja, mit Ballern dann zu verdienen. Und das ist für ganz viele total brutal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt das letzte anderthalb Jahren schon sehr viel sterben sehen. Und ich glaube, das wird noch viel, 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 viel schlimmer. Also da muss man radikal sich jetzt mit beschäftigen und überlegen, okay, es ist ein Riesenshift. Was kann man jetzt machen? Und was macht jetzt irgendwie Sinn? Was ist Unsinn? Und ja, in diesem Kosmos bin ich natürlich viel drin. Ist natürlich auch absoluter Schwerpunkt für die Konferenz jetzt wieder im November, wenn die wieder stattfindet dieses Jahr. Also genau dieser Shift ist das Hauptthema, ja.
Wie siehst du das denn generell für die Branche, für die SEO-Branche? Das könnte ja jetzt auch eine Chance sein, sage ich mal, für deine Kollegen und dich, einfach mehr zu tun ist. Wenn die Sichtbarkeit zurückgeht, hat man ja eher Bedarf, nochmal viel zu tun. Hat man überhaupt eine Chance, das jetzt irgendwie aufzufangen, wenn du sagst, du sprichst von 40% teilweise?
Bedarf ist enorm, aber ist das Budget da? Und das ist das, was ich bei vielen sehe. Ne? Wir haben ja jetzt auch die letzten 3 Jahre nicht eine blühende Wirtschaft, sondern eher eine rückgehende. Und da hat keiner Geld momentan. Also die Agenturen um mich drumherum, die sind alle am sterben und haben alle Riesenprobleme, müssen Mitarbeiter entlassen und auch die Mitarbeiter finden kaum noch neue Jobs. Es gibt nicht viele Jobs. Ich habe so ein Jobboard auf der seo.de, wo ich alle Jobs, die ich so finde, reinschreibe. Also sowohl bei den Plattformen als auch wenn ich crawle und das sind gerade mal 500 SEO-Jobs deutschlandweit. Und das ist echt verdammt wenig. Also es würde noch nicht mal für jeden Teilnehmer von uns ein Job dann da sein. Und da sind auch noch Junioren und Trainee und so weiter mit drin. Also es gibt verdammt wenig und das ist so der aktuelle Stand. Also man würde denken, okay, jetzt müssen alle investieren, wir sind aber nicht Amerika. Also wir sind halt dann eher hier in Deutschland, wir sparen. Ganz Europa, würde ich sagen, ist so eher gepolt und deswegen passiert nichts. Ne? Also was ich schon glaube, ist, dass wenn sich das jetzt ein bisschen konsolidiert und die Leute da jetzt ein bisschen ausgedünnt werden, dass es schon wieder Raum gibt in einem Jahr oder zwei für gute Agenturen. Da kommen wir ja gleich auch ein bisschen zu. Weil jetzt ja gerade sehr viel Software gebaut wird, ist meine Theorie, dass in 1-2 Jahren die Nachfrage auch nach Marketing für Software und auch für Services, also das ist eigentlich nicht Software, sondern das sind eigentlich Lösungen oder Services, dass die ja auch enorm steigt. Nur da sind wir jetzt noch nicht. Also es ist ja immer so dieses Timing, das man da haben muss. Und als Agentur ohne einen sehr starken Sales-Vertrieb bist du jetzt echt in Problemen. Ne?
Was wäre denn so ein Rat für dich jetzt nicht an eine Agentur, sondern an einen Kunden, der zu dir kommt und sagt, meine Sichtbarkeit ist massiv eingebrochen, meine Umsätze brechen ein. Ich habe bis jetzt wegen meiner nur 2 Kanäle, Google und Instagram zum Beispiel, bedient. Was wäre so ein Tipp, den du einem mitgeben würdest in die Richtung?
Also ich glaube, man muss heutzutage Angebot schaffen. Also was meine ich mit Angebot? Also schau dir zum Beispiel mal die SEO.de Webseite an. Ich erwähnte ja schon das Jobportal. Ich habe da aber auch noch viel mehr drauf gebaut. Ich habe da einen Agenturfinder drauf gebaut. Ich habe kleine SEO-Tools da drauf gebaut. Ich habe ein kleines Tool gebaut, was deine Webseite überwacht und dich alarmiert, wenn eine Seite 404 ist oder zu langsam wird. Das sind ja alles Services, die ich vorher nicht angeboten habe. Also vorher hatte ich ja nur den Service, du kommst vorbei und kaufst ein Ticket. Das war's, bam. Und kannst vielleicht noch Aufzeichnungen kaufen oder dir anschauen bei uns im Club. Und natürlich auch so ein bisschen durch geschuldet, dass ich in diese Materie reingesprungen bin mit dem ganzen KI-Software-Development. Aber vor allem, weil ich selber auch für mich erkannt habe, dass es nicht mehr ausreicht, auch in der Firma, dass man nur jetzt irgendwie eine Konferenz macht. Also man muss auch engagen. Und so kann ich also wirklich einfach nur jedem empfehlen da draußen, egal was für ein Produkt ihr gerade habt, verkauft, ob es nur eine SEO-Seite ist, ob es ein lokaler Service ist. Ihr müsst euch überlegen, okay, was kann man drumherum bauen? Und da muss man dann kreativ werden an der Stelle. Und jetzt mit Softwareentwicklung, mit KI, kannst du halt sehr schnell sehr viel Software bauen. Die muss natürlich auch gut sein, die muss stabil sein, klar. Aber damit hast du das erste Mal eine Chance, das zu bauen, was du halt immer im Kopf hattest und halt aus Kostengründen bisher eben nicht an einen Programmierer oder an ein Softwarehaus herausgegeben hast.
Jetzt den Weg über mehr Content zu gehen, das macht wahrscheinlich wenig Sinn, weil jetzt alle einfach mit KI sehr einfach Content machen können. Ne? Das, du hast ja eben schon gesagt, so klassisches.
Ja, da habe ich ja das SEO-DeWiki als Gegenbeispiel. Also die SEO-Szene ist ja sehr zielgespalten. Ne? Auf der einen Seite ist sie sehr neugierig und möchte immer neue Dinge ausprobieren. Und dann hast du dann aber doch schon sehr viele alte Dinosaurier, die, ich sag mal so, alles, was sie nicht verstehen, sofort als Black Hat betitelte. Und es gibt ja noch was dazwischen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Gray oder so, sondern ich meine Technologie. Also wenn du jetzt ein Unternehmen bist und du hast dir für deine User, die da sind, noch immer kein Lexikon gebaut oder keine Wissensdatenbank. Also damit meine ich wirklich eine holistisches Wiki, eine holistische Library, wo deine User Inhalte nachschlagen können, weil sie wissen, bei dir ist es manuell geprüft. Es kann ja mit KI gebaut sein, das ist total legitim, aber du stehst halt dafür gerade, was da drin steht. Und vorher musste man dafür Redaktionen aufbauen, die groß waren, die teuer waren, mit Redaktionsleitern und so weiter. Jetzt kannst du das schon mit KI bauen, jetzt nicht mit ChatGPT unbedingt oder auch nicht mit Cloud Code, aber mit einem eigenen Software-Stack, der genau das überprüft nach deinen Qualitätsrichtlinien, so wie du es willst, kannst du jetzt auch Tonnen von Content bauen. Das kann die Masse nicht, weil sie die Masse jetzt, die Tools gerade bedienen, jetzt nicht unbedingt programmieren können, sondern da halt was reinsprechen und sich erfreuen, dass sie tolle Sachen bauen, dürfen sie auch stolz drauf sein. Aber es ist halt keine Softwareentwicklung und ist vor allem nicht repetierbar, also wiederholbar oder auf andere Branchen anwendbar. Die müssen das dann immer komplett neu bauen. Ne? Also du kannst jetzt nicht da irgendwie sagen, du brauchst ein Wiki für einen SEO-Day. Und mit dem gleichen Lovable soll noch ein Wiki für Hausfrauentipps gebaut werden oder ein Wiki für eine Krankenversicherung. Ne? Also das geht dann doch nicht so einfach. Aber dafür gibt es ja Programmierer, die auch gerade sehr viel Zeit haben, viele, weil sie halt wegrationalisiert werden, vor allem die Junior-Entwickler. Und das sind ja trotzdem pfiffige Kätzchen. Und mit denen wäre schon meine Empfehlung, ein Content-Projekt auch zu starten, aber jetzt nicht so wild in Index kippen, ne? Und auch mit ein bisschen Erfahrung zu überlegen, wenn ich jetzt 2000 Seiten in so einem Lexikon baue, die wirklich gut sind, die mir gefallen, die ich auch gerne lese, wo auch meine Mitarbeiter sagen, ey, das ist echt ein schönes Stück, da sind wir stolz drauf, auch wenn es die KI gemacht hat, ja, dann muss man ja auch nicht alles auf einmal bei Google indizieren. Ne? Das ist dann auch so dieser Schlag, den viele machen, der dann falsch ist oder der dann für Google halt zu spammig wirkt. Also bauen ist eine Sache, indizieren und bei Google dann promoten ist eine andere Sache. Und dazu kommt ja noch das ganze Thema Offpage, dass man halt diese neuen URLs dann halt auch ein bisschen bewirbt, mal bei Google AdWords oder bei Facebook oder im E-Mail-Verteiler oder über Kontakte. Also da kommt ja alles zusammen. Ne? Also wenn man von draußen drauf schaut, dann sieht das immer so aus, der hat was programmiert, der hat was online gestellt, das klappt. Osbacher, wie geht das? So, das ist ja die Frage, die ich stelle. Ich sage, ja, das ganze System zusammen ist natürlich echt ein bisschen komplexer. Und wenn man dann einsteigt, dann schnallen die alle ab und dann sagen sie, okay, ja gut, ist das Softwareentwicklung. Ich sage, ja genau, aber da muss man ja rein. Also wenn du da erfolgreich sein willst jetzt in dem Zeitalter, musst du da wirklich richtig richtig tief rein. Da reicht nicht knietief.
Mein Unternehmen, das IT-KI-Unternehmen, ist ja auch noch relativ jung und ist natürlich jetzt auch ein Thema, was sehr viele Leute interessiert und anspricht. Aber bei mir ist auch so, dass ich im Moment noch relativ starke Zuwächse habe von Monat zu Monat. Und so in der Search-Konsole habe ich immer zwischen 10-15% mehr organische Aufrufe der Seite. Also das funktioniert schon auch noch in einem schrumpfenden Markt. ist bei mir natürlich etwas einfacher. KI interessiert im Moment sehr viele. Ich mache viele Tool-Vorstellungen, Vergleiche von lokalen Modellen. Das ist so ein bisschen Schwerpunkt von uns, DSGVO-konforme KI. Aber es kann auch funktionieren. Ne? Und ich habe auch kleine Tools gebaut, so wie du es halt auch gemacht hast. Ich denke, das ist ein guter Hinweis. Ich hatte heute Morgen noch einen Anruf von einem Unternehmen, die verkaufen halt Designmöbel in einem relativ bekannten Online-Shop. Die haben halt zum Beispiel noch nichts in die Richtung, ne, und haben bis jetzt auch nur auf SEO gesetzt. Das ist, denke ich, halt auch ein Weg, was einfach nicht mehr funktioniert, ne? Dass man sich auch mal mit anderen Kanälen beschäftigen muss, auch wenn SEO sehr lange sehr gut funktioniert hat.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass SEO nicht stirbt, ne? Das ist, es verändert sich halt nur einfach sehr stark. Und es funktioniert ein bisschen anders. Wenn du vorher in der Suchmaschine diese blauen Links hast, auf die du klicken konntest, sind die jetzt nicht mehr da. Und wenn du jetzt bei ChatGPT erwähnt wirst, wird es gar nicht verlinkt dann an der Stelle, ja. Und das muss man halt einfach verstehen an der Stelle. Also wo kann man wie stattfinden? Und am Ende des Tages, wenn man ein Angebot hat, ist das noch zeitgemäß oder ist das Angebot, also wenn es noch ein Content-Angebot ist, ist es gecovert von ChatGPT? Ihr jetzt mit eurer Agency, also mit dem Systemhaus, mit der Dienstleistung, ihr seid ja nicht gecovert. So, eure Inhalte sind nur teilweise gecovert oder sind doppelt. Und wenn ihr euch dann natürlich jetzt überlegt, Inhalte zu machen, die woanders noch nicht sind, dann ist dann auch wieder der Raum dann dafür da. Und diese smarte Navigierung, die muss halt jeder machen. Da muss man sich überlegen, was macht Sinn. Da muss man die Software haben, die muss man einsetzen. Da muss man das Ganze noch gut positionieren und dann nach drauf schauen nach ein paar Wochen, gucken, ob es geklappt hat. Und wenn es nicht geklappt hat, analysieren, warum. Und beim nächsten Mal dann irgendwie besser machen. Und das ist im Grunde genommen die DNA, in der ich von morgens bis abends drin bin. Also ich teste unglaublich viel, rede auch mit vielen Leuten, was funktioniert, habe ja auch durch die Referenten unglaublich viel Feedback. Also bewerben sich ja auch viel und stellen mir dann ihre Projekte vor, sodass ich dann immer sehr interessiert dann da reinhören darf. Also es ist ein Privileg, das zu machen. Ich mache das auch wirklich gerne und tausche mich dann sehr viel aus. Und ich glaube, das muss man auch tun. Es muss eine Kernkompetenz sein, also das ganze Thema organisches Marketing, wenn ich das mal so nennen darf an der Stelle. Ist ja nicht nur Search Engine Optimization, sondern organisch passiert ja beispielsweise auch bei TikTok oder organisch passiert ja auch dadurch, dass Leute sich per WhatsApp was zuschicken. Das gehört ja alles dazu. Und in meinen Firmen habe ich immer 100% organisches Marketing betrieben. Also ich habe selten PPC gekauft, auch für meine aktuellen Produkte, auch für SEO Day mache ich kein PPC. Ist alles nur organisch.
Du hast eben was gesagt, was ich sehr interessant finde, was ich auch beobachte und was mich auch immer so ein klein bisschen erschreckt, dass man immer erst an Sparen denkt. Ne? Wir kommen oft in Firmen rein, sollen Prozesse analysieren und die automatisieren oder verbessern. Und dann geht's eigentlich im zweiten und dritten Satz doch fast immer um Einsparungen. Ne? Können wir Personal wegrationalisieren oder jetzt haben wir ja den Bedarf gar nicht mehr an dem Personal. Man sieht aber nicht den Hebel, den man hätte, wenn man jetzt mit KI zusammen die Mitarbeiter voranbringt und das ganze Unternehmen nochmal ein ganzes Stück nach vorne bringt. Ne? Das ist kein SEO-Thema. Du hast ja jetzt auch eine AI-Firma, Agentur gegründet, ist das richtig? Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Wörter gleich drüber sagen. Wie beobachtest du das und wie schätzt du das ein? Ist das der richtige Weg?
Ja, also du meinst die Agenticode, ne?
Genau.
Ja, die habe ich ja erst vorgestern bei LinkedIn, habe ich dir erst verraten. Da hast du sehr schlau, sehr schnell das gesehen, aber super. Also ich hatte sogar lustigerweise heute auch einen Call mit einem Kunden, der droht mit Auftrag an der Stelle. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Also die Gespräche, die ich da habe, also erstmal sind die Leute sehr interessiert und wollen erstmal gucken, was da genau los, Unterschied zwischen klassischer Softwareentwicklung und Agentic Software Development, was bedeutet das eigentlich genau? Das wollen sie sich dann nochmal so anhören, direkt so von jemandem, der da direkt drüber berichtet. Und wenn es denn dann zu diesem Thema geht, was man denn im Unternehmen macht, versuche ich eigentlich immer, die Position zu stärken und zu erklären, dass wir eben nicht wegrationalisieren brauchen, sondern dass wir Raum schaffen, dass die Menschen andere Dinge machen können. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Da ist eine Firma, die produziert mit Maschinen und hat 50 Mitarbeiter und da kommt im E-Mail-Postfach regelmäßig was rein. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind Krankmeldungen von Mitarbeiter, das ist eine Vertriebsanfrage, Kooperationsanfrage, Kunde schon, eine Beschwerde. Und da sitzt da ein Mitarbeiter, der sortiert diese E-Mails und legt die nur in Ordner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 2026, das muss wirklich kein Mensch mehr von Hand machen. Also das kann eine KI machen. Es gibt es solche intelligenten KI-Postfächer schon, die kann man sich auch kaufen, die kann man auch mieten und so weiter. Aber das weiß ja der deutsche Mittelständler erstmal nicht. So, da hat das Know-how ja nicht rübergeschwappt, ja. Und vielleicht passt es doch nicht in seinen Prozess, weil er möchte halt dann doch ein bisschen anders haben und er möchte dann, dass ein Folgeprozess passiert. Und da geht's dann los, ne? Er sagt man, okay, wenn eine Kundenanfrage kommt, dann muss die ja an den richtigen Mitarbeiter geroutet werden. Wir wollen das aber auch noch in der Datenbank speichern, damit wir das auswerten können, wann, in welcher Saison, welche Anfragen auch von welchen Kunden gekommen sind und möchten das alles so ein bisschen CRM-mäßig dann speichern und dann auch verteilen. Das heißt, der Eingang ist das E-Mail-Postfach. Und das dann individuell und nicht irgendwie mit einem HubSpot-Projekt gemacht, was dann A, super teuer ist im Monat und dann dem Kunden nicht gehört und dann auch noch gecustomized werden muss. Und da kommen wir jetzt, das werdet ihr ja auch sehr wahrscheinlich schon festgestellt haben, mit dem Kunden auf einmal auf einen völlig neuen Raum. Also wenn ich so die letzten 25 Jahre Softwareentwicklung so sehe, wie wir immer Projekte gemacht haben vor Agentic, war das elementar anders. Das fängt von Meetings an, von Lastenheften, dass ich jetzt viel entspannter bin, dass ich auch sage, du musst mal auf, wenn da ein paar Features reinkommen. Du musst jetzt nicht mehr den Stress machen. Was nicht im Lastenheft ist, kann trotzdem umgesetzt werden. Und da habe ich vorher mal einen Herzinfarkt bekommen, wenn der Kunde gesagt hat, oh, ich habe noch das und das Feature vergessen. Und da war dann auf einmal doch wieder anderthalb Manntage dahinter. Und ich muss ja die Developer quer subventionieren. Das ist jetzt alles nicht mehr so, weil so ein Projekt hat immer einen AI-Architekten. Und der AI-Architekt arbeitet dann nur mit Agents. Das heißt, der baut sein Frontend, der baut, kennst ja alles, baut sein Backend, baut alles mit den. Und er sorgt halt auch dafür, ist der Control-AT, dass da kein Mist passiert und dass das alles stabil ist, dass er den Code versteht. Und dass er, ich sage immer so zu den Jungs, ihr müsst der Steuerberater sein. Das heißt, ihr müsst die Unterschrift machen. Wenn ihr die Unterschrift macht, und ich bin das heilige Finanzamt vielleicht, ja, als Gründer, und wenn ich dann euch überprüfe und dann feststelle, ihr habt Mist gemacht, dann gibt's Ärger. Ja, gibt ja auch im wahren Leben dann für einen Steuerberater Ärger, wenn er irgendeine Bilanz abzeichnet, wo dann irgendwie großer Mist passiert. Am Ende ist natürlich der Firmeninhaber haftbar, klar. Aber anyway, und das ist so diese, ich sag mal, etwas andere Art, in der wir gerade unterwegs sind. Die gefällt mir sehr gut. Das macht sehr, sehr viel Spaß, Projekte so zu machen, weil wir nicht so nach klassischem Scrum dann arbeiten müssen, was für mich, also feiern ja alle in den letzten 10 Jahren, dass so modern war. Ich fand es immer noch super stark. Und sehr aufwendig am Ende des Tages. Weil für mich war immer klar, wenn ich das gegriffen habe, dann kann es losgehen und dann lieber mal was bauen und gucken, wo es hingeht und dann korrigieren. Das war in der Vergangenheit dann schon immer lange dann, ne? Und jetzt ist es halt ein Prompt oder ist es halt ein Subagent, den du losschickst. Und auch im selben Meeting kann man sich schon mal ein Interface anschauen, kann man sich schon mal eine Klickstrecke anschauen und die fühlen zusammen mit dem Kunden. Und dann sagt der Kunde, oh ja, aber guck mal, der Button, ne, kann der nicht noch weiter links? Sondern hat der Kunde die Entscheidung getroffen, der Button muss jetzt nach links und damit steht der Kunde hinter der Software. Er hat die mit, ist ein kleines Beispiel, es gibt ganz andere Themen, ja, also es gibt ganz andere UI-Elemente und andere Farbenformen. Aber das ist mit dem Knopf jetzt mal so ein Beispiel. Und er wird diesen Prozess dann auch lieben und er wird den nutzen. Also nochmal, man entwickelt das mit dem Fachexperten, also mit dem, der in der Fachabteilung das auch später nutzt. Du entwickelst das jetzt nicht mit irgendeinem Projektleiter, der das dann übergibt und so weiter. Du gehst in die Fachabteilung rein fragst genau, wie die Prozesse sein sollen. Und das ist eine Art, Software zu entwickeln, wie sie bisher nicht möglich war auf dem Planeten. Und ich entwickle auch meine eigene Software so. Also ja, jetzt in 14 Monaten über 106 Projekte gebaut und gelauncht von eigenen Tools über Websites. Können aber auch ein paar reden. Ich habe auch ein paar mitgebracht, die ich gerne zeigen kann und die ich auch vorstellen kann. Die Waschmaschine.de habe ich ja schon gezeigt. Aber das sind schon alles jetzt sehr, sehr wilde Dinge, die mich dann doch auch sehr positiv schlaflos lassen, weil ich halt immer so aufgeregt bin morgens, weil ich sofort reingucken will, wenn nachts dann irgendwie 25 Agents liefen. Muss ich gucken, was die produziert haben? Muss ich gucken, ob nicht doch wieder irgendwo was aufgehangen war, um weiterzuschieben? Und dann sehe ich, boah, der Output, das ist ja so gigantisch. Also nicht nur die Anzahl der Zeilen, sondern auch die Tupel in der Datenbank und wie Webseiten wachsen und wie sich auch Oberflächen dann verändern, ja, dass ich da im Grunde genommen nur auf dem Segelboot bin oder im Grunde genommen in meinem Cursor, meiner IDE, vor den Agents hänge.
Ja, es ist eine verrückte Zeit. Ne? Ich bin parallel hier zum Podcast, habe ich noch zwei Cloud Code. Ich arbeite mit Cloud Code Fenster offen und die sind für mich auch noch Sachen am Machen, während wir hier podcasten. Das versuche ich auch den Kunden immer ein bisschen mitzugeben, dass man, du hast ja jetzt ja von, sag ich mal, so einem vielleicht repetitiven Prozess gesprochen, den man ne, los wäre, wie so einen Posteingang zu sortieren. Aber du hast halt auch auf einmal die Möglichkeit, mit agentischer KI ganz andere Ziele umzusetzen. Ne? Wenn du bisher ein klassisches Maschinenbauunternehmen bist, also ich mache auch Workshops, deswegen bin ich in vielen unterschiedlichen Firmen. Und dass man dann halt mal sagt, ja, was wären eigentlich so deine Zielprojekte oder deine Zielkunden? Vielleicht jemand, der bisher nur Zulieferer ist für irgendein größeres Projekt, der kann mal überlegen, okay, ich kann mir auch selber mal ein Produkt überlegen, dass ich davon wegkomme, immer nur in irgendeiner Branche als Zulieferer zu arbeiten. Ich kann auch mal wirklich ein eigenes Produkt entwickeln, was ich selber vermarkte. So Sachen sind halt heute möglich. Ne? Dass es nicht nur darum geht, nervige Sachen, sage ich mal, abzuschalten oder zu automatisieren, sondern auch Potenziale einfach aufzuzeigen und die relativ einfach umzusetzen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast, den letzten, den ich mit einem Unternehmen auch aufgenommen hatte, der macht so Bohrungen, Brunnenbohrungen und der ist total angefixt von KI, ist jetzt auch kein ITler und trotzdem schafft er es, seine ganze Firma mit seinem Enthusiasmus und seiner Energie mit den coolsten Tools auszustatten und die sind jetzt wirklich so AI first und das ist so ein typisches mittelständisches Maschinenbauunternehmen, sage ich mal, die jetzt halt nichts produzieren, sondern handwerklich arbeiten, aber was jetzt komplett so KI aufgestellt ist, das ist schon sehr spannend und er brecht so ein bisschen nach vorne in seiner Branche und das sind halt so die Möglichkeiten für die Firmen, die das erkennen, sich trauen, da reinzugehen. Brauchen natürlich aber auch Leute wie du oder wie wir, die dann sagen, okay, was geht eigentlich? Und was mir auch immer wichtig ist, dass man halt es nicht als zu kompliziert verkauft. Ne? Es ist heute einfach vieles möglich. In der Zeit, die vor einem Jahr noch absurd schnell gewesen wäre und heute ist das das neue Normal. Ja, einfach super spannend.
Also es sind ja nicht nur die Ressourcen, also alle reden ja in Amerika von 10x, also 10-mal so schnell. Bedeutet ja, dass die Kosten auf ein Zehntel reduziert sind. Ich glaube, das kann man für viele Themen auch unterschreiben. Vorausgesetzt, dass die Firmen sich schon in ihrem, also die Systemhäuser, sich schon ihr eigenes Set gebaut haben. Also wenn sie gelernt haben, so wie du jetzt mit Cloud Code oder ich mit Cursor oder wer auch immer, halt mit der KI zu produzieren, also Code zu produzieren in der Entwicklung und auch das managen können, dann geht das super schnell, ja. Aber der krasseste Punkt ist eigentlich, also das ist jetzt so, ich sag mal, wir können mehr Projekte machen, auch zu kleinerem Budget und es ist auch stabiler, weil mein menschlichen Team, also ich habe als CTO in vielen Firmen gearbeitet, so interimistisch. Und da habe ich Teams auch gehabt mit bis zu 50 Programmierern. Und ich sag mal, mehr Programmierer machen es ja nicht besser, sondern die machen es ja eigentlich sehr häufig eher noch dramatischer, schlimmer, schwächer. Über das People Management und so weiter. Und dann mag der den nicht und so weiter. Und also es sind sehr viele Probleme. Aber die KI kannst du jetzt trauen. Also vorausgesetzt, du hast gute Skills und gute Rules und vernünftige Sub-Agents und Commands und so weiter. Du musst dein Set unter Kontrolle halten, ja. Dann kannst du denen vertrauen, dass die auch wirklich jede Function gut kommentieren, jede Klasse sauber ausarbeiten. Du sagst denen so Sachen wie maximal eine Public Function, maximal 6 Private Functions, höchstens 600 Zeilen Code pro Datei, pro Klasse und so weiter. Und er schneidet sich seine Architektur. Das sind alles Regeln, die kannst du geben. Das ist schon nice, aber das finde ich was richtig, richtig, richtig elementar verändernd, ist, ich wollte immer in den ganzen Jahren ein Outreach-Tool haben, also ein Tool, mit dem ich Menschen kontaktieren kann per E-Mail. Und das große Problem war ja immer, an die E-Mail-Adressen zu kommen, weil ein Impressum sieht ja immer anders aus. Ja, jedes Impressum hat eine andere Struktur. Und ein Parser, also alle, die nicht technisch sind, ein Parser ist ein Programm, was HTML durchanalysiert vom Impressum und dir dann Vorname, Nachname, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse und so weiter rauszieht, müsste ja jede Webseite parsen können. Eine unmögliche Aufgabe. Vor KI unmöglich. Also es gab keinen Parser auf der Welt. Es gab ein paar schlaue Algorithmen, die es so ein bisschen erkannt haben. Was könnte ein Vorname sein? Was könnte eine E-Mail-Adresse mit dem Ad? Ist auch einfach zu erkennen. Aber dann schon den richtigen Namen zu finden, der zu der E-Mail-Adresse gehört, weil manchmal stehen ja auch zwei E-Mail-Adressen nebeneinander. Alles sehr, sehr schwierig. Mit KI war gar kein Thema. Schiebst du einfach das HTML aus oder das Markdown aus dem Impressum da rein und sagst, hier extrahier mir mal und du kriegst es. Und diese kleinen Call in dieser magischen Blackbox, die dahinter irgendwas mit Neuronen zaubert, ist schon ein Paradigma, was ich mir seit meinem 8. Lebensjahr programmiere. Und seit meinem 8. Lebensjahr habe ich immer so diese Vision, ein Programm zu bauen, was ein Programm baut. Hatte ich immer. Also hatte ich schon als ganz junger Mensch. Und für mich war immer klar, das müssen Milliarden Evident-Else-Bedingungen sein. Aber ich hatte nie die Idee eines neuralen Netzes, weil das haben wir im Studium nicht gelernt. Wir hatten keine neuralen Netze in unserem Wirtschaftsinformatikstudium. Eine Katastrophe. Hätte man bei uns RFH Köln keine neuronalen Netze besprochen als Diplom-Wirtschaftsinformatik. Hätte man mir das damals im Studium gezeigt, dass es da so etwas gibt, hätte ich ja schon viel früher geforscht. Hätte ich ja schon viel früher die Nase da reingesteckt. So, also, da ist es, da ist was, da ist da. Da muss man mal weiter rumschnuppern. Jetzt, 2026, ist der Drop ja gelutscht. Alles ist sonnenklar. Jetzt geht's ja nur noch darum, ob wir oben in diesem Layer das jetzt richtig nutzen können. Und das auch in dem Mittelstand, in Europa, in Deutschland vernünftig anwenden können. Wir werden ja hier kein LLM mehr bauen. Und wir werden auch nicht die größte Energielieferant der Welt werden hier. Und wir werden auch nicht Rechenzentren ohne Ende bauen. Das machen alles die Amerikaner. Das ist auch okay. Damit werden die unglaublich reich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Das ist in Ordnung, wie die Automobilindustrie. Die haben wir verpasst. Aber in der Software-Layer, also oben drüber, ne, da, wo die ja auch alle drauf wetten, ne, die wetten ja alle da drauf in Amerika, dass Leute wie du und ich die Tools nutzen und damit Grandioses machen. Tun wir auch. Frage ist halt nur, geht das schnell genug? Geht das denen auch allen schnell genug? Und in diesem Kosmos, auch in diesem Podcast, bewegen wir uns genau da. Also das ist unser Sweet Spot. Und lustigerweise ist da enorm viel Platz, also brutal viel. Keiner macht's. Alle reden immer so ein bisschen immer mit Cloud Code, mal irgendwie ein Dashboard. Ja gut, machen wir noch ein Dashboard, vielleicht löst das alle Probleme. Aber wir sind eigentlich sehr gut in Deutschland, Software zu bauen, so ganz klassisch. Und ich glaube, dass wir hier echt eine Chance haben, in dem Standort, auch in der Eifel, viel Software zu bauen, die gut ist, die viele Menschen nutzen, die sinnvoll ist, die super stabil ist. Das muss man immer dabei sagen, weil es hat immer so diesen Beigeschmack, ist nicht stabil mit KI. Und ja, das ist darüber, lass uns darüber philosophieren und sprechen.
Vielleicht, um dich zu beruhigen, ich hatte schon KI in meinem Studium. Ich bin ja ein bisschen älter als du, ich bin schon 53. Ich bin 2001 fertig geworden und wir hatten Lisp, hieß die Sprache früher, also L-E-S-P. Es war also schon so ein neuronales Netz, was damals auf Macintosh-Rechner vor der modernen Apple-Zeit gemacht wurde. Es war damals halt einfach noch sehr, brachte halt sehr wenig Output. Und es hat mich damals auch nicht so angefixt. Wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, denke ich natürlich auch, wäre toll gewesen, dabei zu bleiben, weil es tatsächlich auch der netteste Professor war an der FH. Professor Plesius in Trier war das, der damals zu KI geforscht hat. Aber damals war es einfach noch komplett uninteressant. Es war super langsam. Man konnte es nicht erahnen, was daraus mal entstehen wird. Oder heute könnte man es natürlich erahnen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber die 10 Jahre früher und das, was wir auch im Grundstudium zumindest dann hatten, hat mir nicht geholfen, dabei zu bleiben. Ich fand es immer spannend. Ich habe das auch immer ein bisschen beobachtet. Aber jetzt speziell halt nur mit der Sprache Lisp, weil ich die halt im Studium auch kennenlernen musste oder halt Klausuren darüber geschrieben habe. Aber habe es später dann im normalen Job auch nicht mehr gebraucht. Ja, was deine andere Einschätzung angeht, ich bin da sehr gespannt. Jetzt auch mal ehrlich ein bisschen pessimistisch. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass uns die ganzen Sprachmodelle letztlich irgendwann dann auch die ganze Software auch eigentlich auch noch wegnehmen, weil irgendwann hast du halt nur noch einen Prompt und sagst, was du gerne hättest und dann fällt das hinten raus. Ich denke, den Punkt werden wir wahrscheinlich schneller erreichen, als wir es uns im Moment vorstellen können. Wir haben halt eine gewisse Trägheit, glaube ich, im System. Also egal, ob in Amerika oder hier bei uns oder wo auch immer, dass viele Organisationen, egal in welchem Bereich, einfach sehr lange brauchen, um sowas zu adaptieren. Aber die Entwicklungsgeschwindigkeit, ich beobachte das sehr genau, weil ich habe ja eben schon gesagt, wir beschäftigen uns mehr mit lokaler KI, da sind die Modelle ja etwas kleiner. Wenn du aber siehst, was, sage ich mal, jetzt hat Quen gestern wieder ein neues lokales Modell angekündigt, das soll nächste Woche veröffentlicht werden. Das wird wahrscheinlich so schlau sein wie so ein Frontend-Modell, was wir letztes Jahr halt auf Platz 1 oder 2 hatten. Und das ist jetzt dann die lokale KI und diese Geschwindigkeit und die Fähigkeiten, die KI dann hat, wird natürlich auch vieles ermöglichen und vieles automatisieren. Was wir jetzt noch, sage ich mal, als, was du eben gesagt hast, hier macht die Funktion, bau die Software so und so, das ist jetzt ein temporärer Zustand. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, wir machen das ja auch, das jetzt zu tun. Ich glaube nur nicht, dass das ein sehr langer Zustand sein wird, dass wir diese Lücke noch haben. Von daher hoffe ich, dass wir als Europäer da auch noch ein bisschen aufschließen. So haben wir dieses SOFI-Modell jetzt mal entwickelt, dass wir hier jetzt ein Top-Frontier-Modell entwickeln. Aber viele kleine Modelle, spezielle Modelle, da sehe ich Chancen für uns als Europa, dass wir nicht komplett abhängig sind von den USA, weil ich sehe diesen Software-Stack irgendwann nicht mehr als so stark, wie er jetzt im Moment halt ist.
Also das ist eine total interessante Perspektive. Da habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht. Also zum Beispiel eben in dem Telefonat kam auch die Frage von Kunden, wem gehört denn die Software? Dürfen wir die denn haben? Ich sage ja natürlich, die kann auf ihrem Server installiert sein oder auf unserem Server und sie haben da Root-Zugang oder in ihrem Repository oder unserem Repository. Die Software selber hat ja gar nicht mehr den Wert. Die Software selber wird ja einmal gebaut mit dem LLM und dann läuft die. Und das hat der Kunde auch verstanden. Also er hat ja erst gar nicht richtig verstanden, wie hängt das alles miteinander zusammen, ist dann noch auf dem Server in der KI, muss dann immer nach Amerika gefunkt werden. Sondern nein, das sind für uns nur Erfüllungsgehilfen. Wir bauen einmal die Software und dann läuft die an der Stelle. Und ich glaube, genau da ist im Grunde genommen auch der Spot, warum ich da so ultra entspannt bin. Weil am Ende des Tages ist das natürlich eine Menge Software, die vielleicht auch nochmal schneller produziert wird als jetzt. Ist jetzt ja schon rasend schnell zum Bruchteil der Kosten. Aber was können wir denn eigentlich nur chargen? Also so Leute wie du und ich, warum sollten wir überhaupt noch in der Gleichung auftauchen? Weil irgendjemand muss natürlich da sein, der sich mit den Systemen auskennt, der auch weiß historisch, was welche Systeme wann wo machen. Du willst ja nicht, oder keiner will ja, die gesamte Kontrolle im Unternehmen, also wirklich von A bis Z, einer KI übergeben. Also dass die KI wirklich alles weiß und jedes Problem eigenständig fixt. Also wirklich totale Blackbox, aber sie funktioniert. Vielleicht kommen wir irgendwann zu diesem Zustand. Nur was passiert, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert und die KI das nicht repariert bekommt und keiner ist mehr da, der da reingucken kann und der KI-Hersteller dir dann sagt, naja, ist ja wie beim Laptop, wenn du einen schwarzen Bildschirm hast, musst du austauschen. Ja, dankeschön. Also das kann es doch irgendwo nicht sein. Und ich glaube, dass wir da noch echt eine ganze, bis wir in Rente sind, also bin jetzt 43 und ich habe eigentlich nicht vor, also ich will eigentlich ewig arbeiten, also weil es mir so viel Spaß macht. Und keine Ahnung, vielleicht werde ich 90 oder irgendwie sowas. Und jetzt kann mir auch sehr schwer vorstellen, wie das aussieht mit 90. Also ich habe immer so gedacht, mit 90 ist meine letzte Order auf dem Krankenbett, eine letzte E-Mail abschicken, ein letztes Mal in die Oberfläche gehen, ein letztes Mal refresh und zu schauen, okay, die UI, die ich gebaut habe, ist gut. Und dann Augen zu und schlafen. Das wird es ja jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr sein in 50 Jahren. Also ich werde bestimmt nicht mehr eine Oberfläche refreshen und bestimmt keine Datenbank-Connection mehr prüfen, tue ich ja jetzt schon nicht mehr. Und ich werde bestimmt auch nicht mehr den Agents dabei zuschauen und sie überprüfen, was sie tun. Es ist sehr schwer zu sagen, was ich in 50 Jahren tun werde. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann in den nächsten Jahren, wird ein System sein, was schon noch Human in the Loop, sagt ja jeder, von Menschen noch kontrolliert wird und nicht mehr nur noch wie ein Computer, ne, stellst auf den Schreibtisch, machst du an, wenn er angeht, ist super, wenn er nicht mehr angeht, schickst ihn zurück. Also so kann ich mir das momentan einfach nicht vorstellen, dass das so funktioniert, weil dann wäre ja die Firma auch aus für diesen Zeitpunkt. Und wie will denn ein OpenAI oder ein Anthropic jede Firma dieser Welt steuern? Also wie wollen sie das denn machen? Also das wäre eine politisch viel zu gefährliche Position, die sie dann hätten. Das wird immer Länder- und firmenmäßig gesteuert werden und auch mit den Kapazitäten alles schwierig. Also es braucht ja am Ende Leute wie dich und mich, die wie so ein Hausmeister oder die wie so ein Controlletti dieses Thema am Ende des Tages noch verstehen und auch durchmanagen können. Also das wird es, glaube ich, auch noch mit 90 geben, dass das nicht, wenn ich 90 bin, dass das nicht von Robotern gemacht wird. Und wenn, dann gibt es immer irgendwo eine Schicht, ja. Und diese Schicht, die wird sich verändern. Vorher war es so, dass du den Quellcode selber programmieren musstest. Jetzt ist es so, dass der Quellcode für dich programmiert wird. Aber es ist ja auch noch nicht so, dass du jetzt irgendwie der KI sagst, ich habe jetzt ein Problem, baue mir mal eine Anwendung und dann ist sie Knorke. Nee, ganz im Gegenteil. Wenn du das von Haus aus bauen lässt, hat das immer eine Architektur, mit der ich zumindest immer unzufrieden war, weil ich immer Patterns gesehen habe, die einfach Mist waren, weil das LLM natürlich einfach nur eine Generalintelligenz hat von allen Developern, von allen GitHub-Repos da draußen. Das heißt, da sind von Haus aus schon mal Fehler drin. Jetzt arbeitet Anthropic sehr hart daran, diese Fehler rauszufegen, aber sie können ja auch nicht alle Programmiererfirmen Fehler so schnell finden. Kannst auch keine KI fragen, was ist ein Fehler? Also muss ja durch einen Mensch bestätigt werden, dass ein Anti-Pattern Spaghetti-Code zum Beispiel ist. Das ist ein einfaches Anti-Pattern, aber das ist relativ klar. Und ich glaube, dass genau an diesem Punkt wir eigentlich immer solche Leute brauchen. Und was es, glaube ich, auch noch lange braucht, ist, dass ich der KI sagen kann, geh mal in eine ganze Industrie. Also misch mir mal eine Branche auf. Registriere eine Webseite, baue auf den Webseiten was, verlinkt die, reach die Leute untereinander aus, besorg mir Termine und ich dann einfach nur noch in Terminen jumpe und jeden Tag Termine habe und nur noch Menschen persönlich kennenlerne oder die Agents sich untereinander abstimmen. Ich glaube, da sind wir noch eine ganze Reihe von entfernt, also ich glaube, das auch nicht in den nächsten 2-3 Jahren kommt, weil da sind die Menschen einfach auch zu langsam, da sind sie auch zu sehr blockierend. Vor allem die Programmierer sind da sehr blockierend. Jetzt sind wir ja gerade an so einer Phase, wo wirklich alle interessiert sind, auch die CEOs, das alle vom Board auf dem Tisch haben, sie müssen sich drum kümmern. Wenn es Inhaber geführt ist, klar, dann klappt es nochmal besser, weil sie den Mehrwert sehen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Welt sich jetzt auf einmal auf links dreht. Es ist immer noch Software, die wird jetzt ein bisschen schneller gebaut, die ist ein bisschen günstiger, ein bisschen stabiler, ein bisschen nachhaltiger und so weiter. Aber am Ende des Tages, finde ich, hat sich eigentlich jetzt gar nicht so viel verändert. Es sind immer noch Menschen, es sind immer noch Programmierer, es sind immer noch Architekten, es sind immer noch Probleme, es sind immer noch User da. Ich glaube, das ändert sich so schnell nicht, du.
Ich denke, es wird auch insgesamt mehr. Du hast das ja eben auch schon gesagt, ne? Durch diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Du hast ja gesagt, in 1-2 Jahren haben wir so viel Software, die auch vermarktet werden muss. Aber wir haben ja nicht nur zum Vermarkten, sondern es ist generell einfach viel mehr, sind viel mehr Produkte da, viel mehr Individualität, was man heute nicht macht, weil man versucht, alles möglichst universell abzufrühstücken, macht man halt jetzt viel spezieller, weil es einfach geht. Ich kann mich viel mehr auf den Kunden einlassen, für den viel besseres Produkt bauen, mehr auf seine Bedürfnisse eingehen und so weiter. Wie ist das mit deiner neuen Firma? Du hast ja festgestellt, ich habe dich so ein bisschen gestalkt.
Ich war darauf nicht vorbereitet, aber
mir wurde nur der LinkedIn-Beitrag ausgespielt. Also ich habe dich nicht gestalkt. Ich habe nur gesehen, ach, mit dem hast du doch jetzt den Podcast und habe dann die
Firmengründung gesehen. Lustig, ja.
Also es funktioniert. LinkedIn funktioniert noch oder Social Media funktioniert. Willst du denn mit der neuen Firma jetzt, sag ich mal, auch in dem erweiterten SEO-Geo-Thema bleiben oder willst du dich da jetzt komplett neu aufstellen?
Also die Firma ist eigentlich sehr open. Durch meine Co-Founder haben wir einen sehr starken Bezug zum Maschinenbau in der Tat auch. Die beiden kennen sich damit sehr gut aus. Ich kenne mich ja mehr so in dem E-Commerce-Bereich aus und im Online-Marketing-Bereich und bin, ich sag mal, viel unterwegs gewesen von meiner Seite aus bei Neugründungen, so für mich selbst die letzten Jahre. Wir haben auch einige Investorenanfragen und wir haben 3 große Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also sowas wie Ernst & Young, aber die nicht, aber sowas in der Art, die über uns die verlängerte Werkbank machen. Also wir sind ja keine Strategen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie erstmal darüber reden würdest, was kann ich denn überhaupt machen und was macht denn Sinn? Ja, dann solltest du vielleicht erstmal einen Strategen einladen, der dir bunte Bildchen malt, mit dem du da überlegst, was macht denn irgendwo Sinn? Also so eine richtige Bedarfsanalyse und so weiter. Wir kommen ja eigentlich erst dann zum Zug, wenn es klar ist, ne? Und das umgebaut werden muss. Und wenn das eigentlich der Rahmen feststeht, dann macht es Sinn, mit uns da mit Agentico zu sprechen. Vorher ist nicht unsere Baustelle und da gibt es auch, glaube ich, wirklich einfach bessere für. Ja, also ich würde sagen, wenn es wirklich losgeht, dann kommen wir.
Ja, so eine klassische Softwareentwicklungsfirma, die sich auf halt nur jetzt mit anderen Tools weiterhilft.
Genau so ist es halt. Also es ist alles beim Alten, das, was ich seit 25 Jahren mache. Also ich habe da nichts neu erfunden. Ich habe nur für mich selbst jetzt in den letzten 1,5 Jahren festgestellt, dass ich hatte ja ein 10-köpfiges Team, die für mich die Webseiten gebaut haben, dass ich gesagt habe, okay, die wollen das nicht, also musste ich es selber mir anschauen. Und dann hatte ich so einen magischen Moment letztes Jahr im Januar, war schon über 1,5 Jahre her, dass ich so ein damals so eine Election-App, also so ein Wahl-O-Mat bauen lassen wollte. Und die haben mir da, Backend und Frontend, haben mir 5 Tage veranschlagt. Und da habe ich gesagt, Leute, das kann wirklich nicht sein. Das ist ein Screen, das ist ein LLM-Call, das ist ein bisschen Reporting, ein bisschen Datenbank. ey, ihr macht das von morgens bis abends und dann Freelancer, ne? Kann wirklich nicht sein. Ja, klar, weil die natürlich auch immer chargen wollen und dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich dann in 6 Stunden das Ding gebaut und die damit konfrontiert und dann festgestellt, dass sie es ablehnen, weil sie sagen, nein, bad code. Und damals in der Tat war der Code nicht so gut, weil er hatte noch nicht so viele Regeln. Und dann habe ich mich ja von allen 10 habe ich mich ja verabschiedet und dann festgestellt, okay, ich baue lieber alles selbst. 1,5 Jahre eingeschlossen und wirklich an echt vielen Projekten gearbeitet. War wirklich eine sehr spannende Zeit, so viel gelernt wie, würde ich sagen, in meinem ganzen Leben vorher, weil auch viele Dinge neu gelernt, weil viele Dinge anders sind in KI-Architekturen als in klassischen Architekturen, die von Menschen weiterentwickelt werden müssen. Und so ist das dann alles im Grunde genommen entstanden. Das ist aber jetzt, ich sag mal, alles alt. Also du kannst mich im Grunde genommen zu jedem alten Kunden schicken, jedes alte Projekt mit diesem neuen Skillset. Und es läuft genauso weiter, halt nur schneller.
Ich beobachte gerade bei IT-Lern immer, es wandelt sich gerade so ein bisschen. Aber die größte Skepsis ist tatsächlich bei Informatikern, IT-Leitern und so weiter. Also letzte Woche war ich 4 Tage zur Prozessanalyse in einem Unternehmen in Heilbronn und die ist jetzt mal erfreulicherweise so, dass der IT-Leiter selber eine hohe AI-Affinität hatte, aber meistens sind es tatsächlich die Entwickler, die, finde ich, mittlerweile eine zu große Selbstüberschätzung haben, was die Qualität ihrer eigenen Arbeit angeht, weil agentisches Coden mittlerweile, also wir entwickeln selber auch 2 Produkte, die wir an Kunden verkaufen und ein Produkt hab ich jetzt mittlerweile über 700 Test-Cases und ich habe früher auch in Projekten Software entwickelt. Das hatten wir niemals, so eine Testabdeckung, wie wir die zum Beispiel heute fahren können, ne? Dass jeder Test oder jeder Fehler auch nochmal belegt wird durch den Fall, dass er erstmal provoziert wird und dann gibt es halt die Gegenprobe mit dem sauberen Code und so weiter. Ne? Diese Mühe, die haben wir uns nie gemacht, weil dafür einfach kein Geld da war, ne? Und auch nicht die Ressourcen.
Ja, und die Muße, ne, der Entwickler ja, auch. Ja. Ne? Also kein Entwickler hatte Lust auf Testfit.
Ja, und heute hast du so eine Testabdeckung und hast, denke ich, wirklich hochwertigen Code. Also der muss sich auf keinen Fall verstecken. Und da muss, finde ich, auch müssen auch die ITler jetzt schnellstmöglich umdenken. Also wenn man sich dem versperrt, ich denke immer noch ein ITler oder wie wir beide, wir haben die besten Chancen, auch die besten Vibe-Coder zu werden, ob man es jetzt Vibe-Coding nennt oder agentisch Coden, egal. Weil man einfach dieses Hintergrundwissen
hat. Agentic Coding nennen wir es, deswegen Agentic Code.
Ich weiß, hab's mir gedacht.
Der Wortwitz. Wir haben ein C vergessen, ja.
Ja, ich denke, wir haben immer noch die besten Voraussetzungen, um gute Software zu entwickeln, weil man halt das Hintergrundwissen hat. Aber die Leute müssen es auch annehmen und in die Umsetzung kommen. Ne? Wenn man sich dem entzieht oder verweigert, das finde ich am allerschlimmsten, dann sieht's schlecht aus,
glaube ich. Absolut. Und wir sind ja früh dran. Also ich sage auch immer zu meinen Co-Foundern, es kann sein, dass wir einen Tick zu früh sind. Und die Geschichte war ja so, dass wir uns kennengelernt haben, ich von meinen Sachen erzählt haben und beide ja so pumped waren und gesagt, Fabian, das ist unglaublich, das ist fantastisch, dass es das gibt. Und ich habe ihm dann immer meine Projekte geschickt und wir haben viel diskutiert und so ist das Ganze ja entstanden. Und lustigerweise ist genau wie du sagst, der CFO ist der Erste in der Firma, der sagt, wir müssen noch was mit KI machen, eine Softwareentwicklung. Der CEO sagt, ja, hast du recht. Der CTO sagt immer, ja, machen wir schon, wir sind schon dran. Aber ein Pustekuchen ist da dran. Ich hatte eine Company, so ein Company, 200 Millionen Euro Umsatz und die bauen ihren Stack, also ihren eigenen KI-Stack, also du musst ja einen eigenen KI-Stack dir bauen in deiner IT-Abteilung, damit jeder Entwickler den nutzen kann und nicht jeder anders programmiert mit KI. Also du brauchst ja ein paar Regeln, ne? Rules und Skills und so, müssen ja alle die gleichen nutzen. Ne? Und man muss sich einigen, wie werden Dateien abgelegt, werden eher Ordner mit Bindestrich gemacht, mit Unterstrich Dateinamen und so weiter, wird in Englisch dokumentiert, in Deutsch dokumentiert, gibt ja echt sehr viele Dinge. Ja? Will man 100% Testabdeckung, eigentlich 90%, müssen Services getestet werden, müssen externe Services getestet werden. Gibt ja echt viele Themen im Software-Development, wo man sich drauf einigen muss. So. Und das muss jede IT-Abteilung für sich selber bauen, weil jede IT-Abteilung hat da ein bisschen andere Regeln. Du kannst jetzt nicht mit dem Rossbacher-Framework irgendwo reinschneien und das ist nicht kompatibel. Das wird, also die Entwickler können den Code dann nicht maintainen und nicht durchmanagen. Und wenn mir jetzt ein CTO von so einer riesen Bude sagt, ja, wir bauen gerade dieses Framework mit 3 Werkstudenten da fehlt mir einfach nur jegliche Wortwahl in dem Moment. Da kann ich einfach gar nichts mehr zu sagen. Ich kann in die Schultern zucken, kann nur sagen, naja, ich drücke euch alle Daumen, ich hoffe, das klappt. Und die gesamte andere IT ist da gar nicht involviert, die unterm Schreibtisch ihre ganz anderen Sachen machen und unterm Schreibtisch da mit Cursor arbeitet oder mit irgendwelchen chinesischen Modellen, kriegt der CTO alles gar nicht mit. Der hatte gar keine Ahnung, was da passiert und hat auch gar kein Interesse. Und das ist wirklich interessant, was da gerade so draußen los ist, weil da wird natürlich dem C-Level dann auch sehr häufig gespiegelt, ne, bei uns läuft's ja schon, da ist alles super cool, ne? Und das ist aber sehr häufig, wo ich reingeschaut habe, eben nicht. Und da lässt man dann halt liegen oder da akzeptiert man dann halt, ja, okay, es dauert noch. Und es ist immer so dieses Ringen zwischen dem CTO und dem CEO oder dem CRO, dass man unzufrieden ist mit dem Output. Ja. Und dann sagt der CTO immer, ja, die Probleme und Altlasten, Legacy und so weiter. In allen meinen Startups, die ich habe, bin ich jetzt mit dem KI-Thema, bin ich immer schneller als meine Co-Founder. Also du kennst das ja selber von dir, ja? Du baust am Wochenende eine Landschaft, weil du einfach mal ein paar Stunden durcharbeitest, lässt durcharbeiten und am Sonntagabend ist etwas fertig, wo deine Co-Founder einfach nur draufschauen und sagen, ey, das ist unglaublich, das hast du doch nicht an anderthalb Tagen gemacht. Ich so, doch, und ich war auch noch Tennis spielen und war noch auf dem Segelboot. Also die laufen ja weiter, so wie du gerade eben gesagt hast, ne? Also es ist ja nur eine Frage des Managements, was gebe ich wann, wo, wie ein? Welche Orchestrierung habe ich und wie fertig wird's und wie viel muss ich nachputzen? Und habe ich im Vorfeld eventuell schon was so definiert, dass ich gar nicht mehr nachputzen muss, weil alles Knorke ist? Und das, ganz ehrlich, die Firmen, die ich gesehen habe, da ist keiner da. Also niemand. Ne? Die schaffen vielleicht mal eine coole Oberfläche zu bauen oder so. Aber dass nachts zwei Drittel des Codes gebaut wird, verstehen die gar nicht. Tagsüber baue ich hier mit meinen Agents. Und gib Kommandos und überprüfe und bin zwischen drei Computern hin und her und schieb überall weiter, so wie du auch. Nachts laufen ja in allen Projekten die vollautomatisierten Tests und KI hat eine Eigenschaft, dass du mit einem Unit-Test das koppeln kannst und sofern ein Fehler passiert, kann KI getriggert werden und den Fehler analysieren und reparieren und fixen und dann wieder den Testfall neu starten. Und dadurch entsteht bei mir zum Beispiel zwei Drittel des Quellcodes. Und wenn ich morgens dann angucke, was da fertig ist, im Pull-Request ankommt, dann denke ich mir nur manchmal, boah, welcher genialer Typ hat sich das eigentlich ausgedacht? Also fantastisch. Und dann kannst du morgens früh deployen. Meistens wird ja früher immer nachts deployed. Ja? Bei mir wird morgens deployed. Weil morgens oder um 12, wenn alles durchgetestet ist, nochmal von Hand mit Checks, dann kann deployed werden. Also das Deployment-Fenster ändert sich auch. Und das sind halt alles so Dinge, das weiß die normale IT-Abteilung alles noch gar nicht. Die leben noch in ihrer alten Welt. So in der alten Welt, wo Freitag nachmittags noch irgendwas deployed und danach am Wochenende Abmarsch. Das gibt es alles gar nicht mehr in meiner Realität. Ich kenne die natürlich alle, diese ganzen Anti-Pattern und Paradigmen. Und deswegen weiß ich auch genau, wie ich es nicht will. Nach so vielen Jahren so viel Mist immer gesehen. Und ich glaube, jede Firma tut sich gut, wenn sie ihren besten Softwareentwickler nimmt, ihren Architekten oder ihren Head-Developer. Und der darf mit einer kleinen Runde über diese neuen Designs entscheiden, über die neuen Regeln entscheiden. Und der Rest der Truppe darf natürlich auch Ideen reingeben und klar kritisch was äußern, aber es sollte nicht von drei Werkstudenten entwickelt werden. Nur nach dem Motto, boah, wir machen da was mit KI, wir bauen da gerade ein Framework, das dann alle nutzen. Viel zu wichtig, viel zu kompliziert und der Schaden, der dadurch entsteht, durch diese lange Wartezeit, ja, sie bauen ja, also by the way, schon ein halbes Jahr an diesem Ding, das wird auch noch in einem halben Jahr nicht fertig, es wird niemals fertig werden. Wenn es fertig ist, dann wird es von den verschiedenen Entwicklern nicht angenommen werden. Es dauert halt einfach viel zu lang, also dieser Zeitfaktor. Ein Riesenproblem. Aber jetzt kommen wir sehr tief in dieses KI-Software-Thema rein. Ich liebe das, aber da könnte ich natürlich ohne Punkt und Komma wirklich echt Stunden weit davon erzählen.
Ich wollte dich jetzt auch da rausholen, weil mein Podcast normalerweise auch nicht so lange sein sollte. Jetzt hast du uns ja auch noch ein Ticket mitgebracht zu den SEO Days. Jetzt fällt es mir schwer, die Kurve wieder zu kriegen zu deinem tollen Event.
Reichweite! Kriegt man da.
Ja, das hast du ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hier hören jetzt ja nicht unbedingt nur SEO-Experten zu. Das ist ja ein Podcast für Unternehmer. Wer sollte sich freuen, dieses Ticket zu gewinnen? Warum sollte man mitmachen und etwas kommentieren unter dem Podcast oder Social Media?
Also wenn man Raum und Zeit dafür hat, sein Gehirn in die Richtung zu drehen, wie kann ich mehr verkaufen, Und wie kann ich mehr organische Sichtbarkeit bekommen bei ChatGPT, LLM, Google und Co., um halt mehr Kunden anzusprechen, potenzielle, dann ist das auf jeden Fall die richtige Umgebung. Es ist die falsche Umgebung, wenn man nach Menschen sucht, die einem die internen Prozesse optimieren, dann sollten sie lieber bei dir anrufen. Aber wenn man eine Webseite hat und wenn man einen Service online hat, den man exposed hat, dann kann man dort wirklich an dem Tag lernen, was man jetzt machen kann, 2026, um da noch mehr Leute von ChatGPT und Co. auf seine Seite zu bekommen. Also jeder, der was verkauft, für den ist es super sinnvoll, oder der einen Service hat, also eigentlich jeder Unternehmer. Aber auch da wirklich Disclaimer, wenn man da gerade ist, wenn man jetzt Firefighting intern ist, ja, vielleicht hat man Mitarbeiter, die man schicken kann, aber dann vielleicht doch erstmal reparieren.
Wie technisch ist das Thema? Ist das, versteht das, sag ich mal, jetzt auch ein Laie und nimmt das mit in seine Firma, oder sollte das dann schon, ist das, sag ich mal, in die Zielgruppe, ist das eher ein größeres Unternehmen, die schon jemanden haben, der für SEO abgestellt ist, oder wer ist die Zielgruppe von dem Event?
Also jeder, der mehr Traffic haben will, ist die Zielgruppe, und das ist eigentlich ziemlich egal, ob du jetzt schon 3 Jahre oder 5 Jahre SEO machst oder ob du jetzt sagst, so, ich möchte jetzt endlich mal verstehen, was die Agentur die Jahre gemacht hat, oder wir haben ein neues Produkt und wollen jetzt damit starten, das ist eigentlich egal. Also die Vorträge sind schon eher fortgeschritten bis advanced, aber das ist nicht schlimm, denn man kommt da schnell in die Themen rein. Das sind jetzt keine Programmiererthemen, das ist Marketing, ist natürlich technisch geworden durch KI, weil es viele Tools gibt und so weiter, aber da wird jetzt nicht großartig programmiert auf der Konferenz. Das ist jetzt nicht so der Schwerpunkt. Es werden mehr Prozesse gezeigt und wie machen es die anderen. Und das sind in der Regel alles Nicht-Programmierer. Das macht super Sinn. Generell habe ich es immer gerne so, wenn Leute da sind, dass sie sagen, boah, ich habe nur 15%, 20% verstanden, aber dadurch habe ich so viele Ideen bekommen. Ich arbeite weiter dran, versus dass Leute da sitzen und sagen, boah, da war ja nur 10% was Neues dabei. Das fand ich jetzt ein bisschen langweilig, aber naja, nett für die Bestätigung. Also es ist eine Wissenskonferenz und es ist pitchfrei und sehr handerlesen, jeder Referent. Und die müssen abliefern, das wissen sie auch. Es gibt auch eine Bewertung danach, eine Speaker-Bewertung. Und das ist so der Anspruch, den ich daran habe. Also wenn ich da sitzen will, ich als Fabian Hausbacher, möchte ich da auch noch was lernen. Tue ich auch jedes Jahr.
Ja, prima. Wir machen es so, wir verlosen das Ticket unter unseren LinkedIn-Kommentaren. Das heißt, wenn ihr bei Fabian oder bei mir einen Kommentar da lasst, werden wir es nachher auswerten und per Zufallsprinzip dann dieses Ticket verlosen. Ja, vielen Dank, Fabian. Das ist die größte Überraschung. Ich hatte 2 große Überraschungen. Die erste war, dass du in Blankenheim sitzt. Die zweite, dass du segelbegeistert bist. Vielleicht lädst du mich ja mal zu einem Segel-Podcast ein. Da würde ich auch gerne mal teilnehmen, auch wenn ich nicht so viel
konstruktiv... Ich habe die Webseite segelclub.com gegründet, und da kann man so ein bisschen meine KI-Spielwiese auch sehen. Das ist eine weltweite Plattform für Segelclubs, und vielleicht gibt's da in der Tat dann auch mal einen Podcast. Da bringst du mich auf eine gute Idee, weil so Segelpodcasts können wir da natürlich auch mal drauf bringen. So komme ich dann an meine Ideen, und die werden dann gebaut. Und vielleicht treffen wir uns dann im Segelpodcast. Ja, oder du kommst mal vorbei zum Segeln.
Ich finde auf jeden Fall super spannend, wie viel eigene Projekte du umsetzt. Das zeigt ja auch deine Kreativität. Das, denke ich mal, befeuert KI jetzt ja noch mehr, dass Leute, die kreativ sind und Ideen haben, einfach schneller in die Umsetzung kommen.
Absolut.
Ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank, Fabian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschüss.